und die Ohren auf, weil auch der Himmel ist offen. Es ist mir wissen, dass der Himmel offen ist. Und wenn wir die Ohren Richtung Himmel, Richtung geistige Welt öffnen und die Augen, dann können wir auch vom Himmel her hören und sehen. Wie Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Und nicht nur in der Bibel, was geschrieben steht, sondern auch im Geist hören und sehen, ist eine wichtige Sache für einen Christen. Darum geht es heute um das Thema, dass der Himmel offen ist. Fangen wir mal an mit Johannes 3,17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Also Gott wollte die Welt nicht verurteilen, hätte er auch können aufgrund des Sündenfalls, aber er ist ein liebender Gott, ein liebender Vater. Er wollte Rettung für die Welt und für die Menschen. Und deshalb hat er einen Retter gesandt, um die Welt zu retten. Und das macht er so, wie wir das ja eigentlich ja kennen. Ich lese aber trotzdem vor. 1. Johannes 29. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und im Vers 35, ähnlich noch einmal, sagt der Johannes der Täufer, am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, und spricht er, siehe das Lamm Gottes. Was bedeutet nun dieser Ausdruck, das Lamm Gottes? Also es hat nichts mit einem Lamm zu tun oder wie man manchmal die religiösen Leute auf Ostern dann ein Osterlamm backen. Mit dem hat nichts zu tun. Gott hat ein Opfer gebracht, aber nicht mehr ein Lamm, wie die Israeliten vorher immer Lämmer geopfert haben, sondern er brachte einen Menschen als Opfer dar, seinen eigenen Sohn, der Mensch geworden ist. Man müsste eigentlich nicht sagen ein Opferlamm, sondern ein Opfermensch. Das wäre eigentlich der richtige Ausdruck, hört sich aber brutal an, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass ein Mensch geopfert wird, geschlachtet wird. Das ist ja schon fast wie bei den Satanisten, die da Menschenopfer bringen. Allerdings, in dem Fall hat es Sinn gemacht, weil Gott die Welt ja retten wollte und weil ein Mensch durch seine Dummheit des Sündenbegehens die ganze Schöpfung, die ganze Erde unter dieses Joch der Sünde gebracht hat, unter das Joch des Todes gebracht hat, so konnte auch nur ein Mensch, ein Sündloser, diesen Fall wieder rückgängig machen, wieder erledigen. Also deshalb musste ein Mensch, ein sündloser Mensch, geopfert werden. Da es aber keinen solchen gab, musste Gott selbst Mensch werden, in Form von Jesus Fleisch werden. Wie es heißt, Jesus ist ins Fleisch gekommen, das heißt, er ist Mensch geworden, er hat einen irdischen Körper bekommen und hat dieses Werk als Lamm Gottes gebracht. Also Gott hat da jetzt ein Opfer gebracht. Nicht irgendein Mensch, nicht irgendein Priester oder Hohepriester oder sonst irgendjemand. Jetzt hat Gott ein Opfer gebracht und ein perfektes Opfer gebracht. Seinen eigenen Sohn. Und als dieses Lamm Gottes, dieser Opfermensch am Kreuz geopfert wurde und starb, hat der Heilige Geist es gleich bestätigt, diesen letzten Satz von Jesus, es ist vollbracht, hat der Heilige Geist sofort bestätigt, indem dass sofort nach dem Tod Jesu der Vorhang im Tempel zerriss. Kann ich auch mal vorlesen, das ist Markus Kapitel 15, ab Vers 37. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Lukas Evangelium teilt uns da auch was mit dazu. Lukas 23, ab 45. Die Sonne verfinsterte sich, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Also das sehen wir aus mehreren Evangelien, wenn man sich die Geschichte ein bisschen zusammenzieht, dann kann man Verschiedenes daraus hervorlesen. Also einmal sagt er, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn, oder wahrhaftig, dieser war gerecht. Die haben es gemerkt, weil da war ja auch noch dieses Erdbeben und die Finsternis. Also es war schon eine richtige, ja, wilde Sache, das Ganze. Es war nicht bloß so ganz normal wie bei allen anderen auch. Aber das Interessanteste ist, dass dieser Vorhang im Tempel zwischen dem Allerheiligsten und dem Vorher, da wo ja der hohe Priester nur einmal im Jahr hineingehen durfte, dass dieser dicke, unzerreißbare Vorhang, sprich von oben nach unten zerrissen ist. Also nicht von unten, wenn ein Mensch hingegangen wäre, er hat es erstens eh nicht geschafft und zweitens hätte es von unten anfangen müssen. Also wir sehen, es war Gottes Werk, es war der Heilige Geist, der hat diesen Vorhang von oben nach unten zerrissen. Das heißt für uns, die Trennung zwischen dem hinter dem Vorhang, dem Allerheiligsten, und dem vor dem Vorhang ist aufgehoben. Und das zeigt uns, die Trennung zwischen Himmel und Erde ist aufgehoben. Und da müssen wir jetzt eins wissen, im Judentum wurde das Allerheiligste der Himmel genannt und das vor dem Vorhang wurde Erde genannt. Und so können wir das sehen, dass die Trennung zwischen Himmel und Erde damit beseitigt wurde. Das hat der Heilige Geist hier klipp und klar angedeutet. Also das war der Himmel drin und heraußen, das war als Erde bezeichnet. Und dieser Vorhang wurde von oben nach unten zerrissen, als Jesus starb, als Jesus die Sünde beseitigte. Er ist also für uns zur Sünde geworden, stellvertretend, hat dieses Sündopfer gebracht, ist für uns zur Sünde geworden. Das Sündproblem ist mit seinem Tod erledigt gewesen und deshalb konnte diese Trennung beseitigt werden. Und deshalb ist dieses Bild, dieser Vorhang von oben nach unten zerrissen. Also wisse, das Sündenproblem ist mit dem Opfer gelöst. In der Christenheit wird so stark die Betonung auf die Sünde gelegt und nicht auf das, dass Jesus mit seinem Opfer die Sünde beseitigt hat. Ja, das ist, kommt von den Irrlehren der Kirchen mit den 10 Geboten und mit Beichten und mit allem ganzen Zeug. Und der Fokus von dem Erlösungswerk ist damit ja aus dem Fokus gekommen. Wir müssen den Blick immer auf das Kreuz lenken. Das heißt in der Schrift, dass wir auf Jesus hinschauen sollen. Und wenn wir auf Jesus hinschauen sollen, dann müssen wir auf dieses Opfer, auf dieses Werk am Kreuz schauen. Das ist das, was zählt. Und als dieser Tod Jesu eintrat und der Vorhang zerrissen ist, das war der Anfang vom Ende des alten Zeitalters, des alten Bundes. Da war eigentlich Schluss. Und wir wissen ja, oder ich hoffe, ihr wisst es, dass ja dann der Tempel nach einigen Jahren oder Jahrzehnten ja auch noch zerstört wurde. Jesus hat es ja schon vorausgesagt, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und als die Römer Jerusalem zerstörten, im Jahr 70, wurde auch der Tempel zerstört. Und es wurde tatsächlich alles zerstört, restlos. Und das zeigt uns, das Zeitalter des Alten Bundes, des Alten Testaments ist jetzt restlos zerstört und vorbei. Sie konnten ja auch ohne einen Tempel und ohne die ganzen Gerätschaften diese Gesetzesvorschriften des Alten Testaments nicht mehr vollziehen. Diese ganzen Zeremonien konnten sie nicht mehr abhalten, weil das Ganze drumherum alles zerstört war. Das ganze Opfern hörte auf. Warum hörte das auf? Es musste nichts mehr geopfert werden. Und es muss auch heute nichts mehr geopfert werden. Und wenn Kirchen in ihren Gottesdiensten eine Opferung halten, dann ist das ein Käse, weil es gilt ein Opfer. Und das zählt. Und wenn wir auf dieses Opfer schauen und vertrauen, dann ist es für uns durch den Glauben gültig. Das ist der Maßstab des neuen Bundes. Und ab diesem Zeitpunkt damals, als der Vorhang zerrissen ist, hat der neue Bund Einzug gehalten. Der alte war dem Verschwinden nahe, der hat noch ein bisschen Zuckungen gemacht. Die Leute wollten das unbedingt am Leben erhalten, die religiösen Juden. Aber die Jünger Jesu haben es kapiert, die haben es gemerkt, das muss ja gar nicht mehr sein. Meine, die haben auch einige Zeit gebraucht, bis sie es restlos erkannt haben. Das sehen wir ja an Petrus, als er da die Vision hatte von den unreinen Tieren, die er essen hätte sollen. Und er hat gesagt, ich tue das nicht. Bis er gemerkt hat, hoppla, das ist ja gar nicht mehr relevant. Also der neue Bund hat sich dann Stück für Stück durchgesetzt. Und die Gefahr der Gemeinde war eigentlich das Judentum, weil die Leute immer wieder gekommen sind und wollten die Christen wieder zurück zum Gesetz holen, wieder einfangen mit Vorschriften und so weiter. Und das war halt einfach nicht gut, weil wer zum Gesetz zurückkehrt, der kehrt auch zum Fluch zurück. Und das war eigentlich das Ziel Satans, die Befreiten, die Gerechten, die Geheiligten wieder unter das Joch des Gesetzes zu bringen, das sie ja vorher schon nicht tragen konnten. Da wären sie ja dumm gewesen. Und genauso ist es immer noch, der Feind versucht, die Christen von der Wahrheit, von der Gnade, von dem Erlösungswerk wegzuziehen und hin die Leute einfach wieder unter das Joch, unter die Sklaverei des Gesetzes zu bringen. Und das wollen wir nicht. Und da wehren wir uns mit Händen und Füßen dagegen, so sprichwörtlich. Also, der Himmel und die Erde dort im Tempel ist vergangen. Und das hat auch Jesus schon vorausgesagt, Matthäus 5, 18, er sagte hier, denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und dieser Vers wird allgemein so benutzt, ja, Weltuntergang. Himmel und Erde wird irgendwann vergehen, weil die meisten nicht wissen, was mit dieser Aussage Himmel und Erde gemeint war. Und Jesus wusste es ganz genau und die Jünger wussten es auch ganz genau, dass der Tempel gemeint ist, dass das Heiligtum das Allerheiligste gemeint ist mit Himmel und Erde. Und wenn das vergeht, bis dahin gilt das Gesetz und von dahin brauchen wir es nicht mehr, sagt es eigentlich. Ja, das Gesetz vergeht erst, wenn dieser Tempel, wenn dieses Himmel und Erde, dieser Bereich zerstört ist, dann ist damit auch das Gesetz zu Ende. Lukas 21, 33 sagte Jesus, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. So, also wieder dieser Vers, der so gerne benutzt wird von den Weltuntergangspropheten. Ja, Jesus hat es ja gesagt, dass der Himmel und Erde vergehen wird. Nein, er meinte das Ding da im Tempel, aber er sagte, seine Worte werden nicht vergehen. Die Worte des Gesetzes, die sind damit auch vergangen, aber seine Worte nicht. Die Worte Jesu sind nämlich Worte ewigen Lebens und darum vergehen sie nicht. Das hat der Petrus gemerkt. Er sagte zu Jesus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das war Johannes 6, 68. Du hast Worte ewigen Lebens und diese Worte, sie werden nicht vergehen. Jesu Worte sind ewig. Die Worte Mose sind vergangen. Sie sind mit dem Zeitpunkt der Zerstörung des Tempels einfach Ende. Und damit ist auch diese Sklaverei des Gesetzes und die Sklaverei der Sünde vorbei, wenn du dich nicht wieder unter dieses Joch der Sklaverei begibst oder dich hineinziehen lässt. Also da müssen wir immer auf der Hut sein. Du musst wissen, wir sind durch den Glauben gerechtfertigt, wir sind begnadigt worden, weil Jesus für uns zur Sünde wurde, weil er dort am Kreuz sagte, es ist vollbracht und weil zu dem Zeitpunkt der Vorhang zerrissen ist. Und damit zeigt uns der Heilige Geist, der Himmel ist für uns offen. Der Himmel ist offen für die Glaubenden, für die, die das Opfer Jesu angenommen haben, für die das der Maßstab ist und nicht ihre Werke und nicht das Gesetz und nicht irgendeine Organisation oder Kirche. Wer Jesus nimmt als Zentrum seines ganzen Seins und seines Glaubens, der hat den Himmel geöffnet. Das heißt, wenn der Himmel offen ist, dass wir auch Zugang haben. Und dasselbe sagt uns auch die Schrift, dass wir Zugang zum Thron der Gnade haben. Alle Kinder Gottes, all die Glaubenden, die gerechten Heiligen haben durch diese Tat des offenen Himmels Zugang zum Thron der Gnade. Gnadenthron war ja im Alten, im Allerheiligsten drin, auf dieser Bundeslade, wo die Cherub-Engel ihre Flügel drüber ausgebreitet haben. Das wurde alles da so mit Gold überzogen dargestellt, als ein Abbild vom echten Himmlischen. Und dort steht der Gnadenthron und auf den bezieht es sich. Allerdings gehen wir nicht mehr auf einen menschengemachten Gnadenthron zu, sondern wir dürfen in den wahren Himmel hinzutreten, in die geistliche Welt. Wir dürfen im Gebet kommen mit Freimütigkeit zum Gnadenthron. Und warum? Hebräer 4, 16. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Dann geht es ums Gebet. Mit Freimütigkeit, das heißt ohne Sündenbewusstsein, ohne, oh je, ich darf ja gar nicht, oh je, werde ich jetzt gestraft, oh je, was habe ich angestellt, oh je, welches Gebot habe ich übertreten. ich bin ja so ein schlimmer Mensch, so ein böser Sünder. Diese Gedankengänge musst du ein bisschen streichen, selbst wenn du es in den Werken bist. Erst einmal streichen und hinzutreten und sich dann von der Kraft, die von diesem Thron Gottes ausgeht, verändern lassen. Das ist das Richtige. Dann fängt nämlich der Heilige Geist an, dich zu verändern und nicht dich das Gebot und das Gesetz, du musst aber so und so und so. Nein, aber hinzutreten musst du, dass du unter diese Gegenwart, unter diese Kraftwelle des Geistes kommst. Und mit Freimütigkeit, wie gesagt, ohne Schuld- und Sündenbewusstsein dürfen wir Glaubenden hinzutreten zu diesem Gnadenthron. Was gibt's da? Barmherzigkeit. Und wir brauchen alle Barmherzigkeit und Gnade. Ohne dem geht's ja nicht. Und er sagt hier von rechtzeitiger Hilfe. Und Gott wird dich nicht verlassen noch versäumen. Die, die sich ihm nahen, die zu ihm kommen, er wird er auch annehmen und er wird er auch erhören und er wird er auch verändern und er wird er auch segnen, so wie er es einfach immer schon getan hat. Der hohe Priester im Alten Testament musste ja dort erst einmal jede Menge Blutopfer bringen, dass er hineintreten durfte in dieses Allerheiligste, in diesen Himmel. Für seine Sünden und für die des Volkes musste Blut vergossen werden, musste alles besprengt werden, dass es gereinigt ist. Das brauchen wir heute alles nicht mehr, weil einer sein Blut vergossen hat. Der Gerechte, der Heilige, Gottes Sohn, Menschensohn zugleich, das Opferlamm Gottes, er hat sein Blut vergossen und das gilt in aller Ewigkeit. In dem Moment, wo du deinen Fokus da drauf legst, wo du das glaubst und, ja, und bestätigst oder aussprichst, bekennst und dich auf das stellst, wird es sofort für dich wirksam, weil es eine ewige Sache ist und es muss nicht mehr irgendein Blut geopfert werden. So dürfen wir eben mit Freimütigkeit ohne Sündenbewusstsein hinzutreten. Der Himmel ist offen. Denk dran, wenn du wieder zum Gebet gehst, der Himmel ist offen. Denk dran, du darfst hinzutreten. Wenn du dich auf Jesus und sein Blutopfer berufst, darfst du kommen. Und das sollen wir sogar. Wir dürfen nicht nur, wir sollen sogar. Wir können, wir sollen vor Gott erscheinen und sollen uns ihm nahen, sollen dort ihn anbeten, wir sollen ihn preisen, wir sollen unsere Gebetsanliegen auch kund werden lassen. Und der Herr hat ein offenes Ohr für alle die, die so im Glauben kommen. Es gibt da einmal ein Lied, was heißt, der Weg zu Gott ist offen, wir dürfen uns ihm nahen. Ja, und es ist nicht bloß ein Lied, dass wir einen Liedtext haben zum Singen, sondern es ist die Wahrheit. Naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen, sagt Jakobus 4,8. Und es ist auch wieder nochmal ermutigend, nicht nur wir nahen uns zu ihm, er naht sich auch zu uns, weil er möchte ja mit uns, mit den Menschen Gemeinschaft haben, mit den Menschen, für die er alles gegeben hat, was er nur geben konnte. Seinen eigenen Sohn hat er gegeben. Und warum? Nicht, dass er sagt, naja, ihr interessiert mich ja gar nicht mit eurem Zeug. Er hat Interesse, er liebt die Menschen. Er hat, ja, wie gesagt, er hat dieses unmögliche Opfer trotzdem möglich gemacht. Aber im Glauben an dieses Opfer müssen wir kommen, sagt auch Hebräer 11,6. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Der Glaube ist der Schlüssel. Der Glaube ist die Währung in der geistlichen, himmlischen Welt. Und der Glaube muss auf die Wahrheit gegründet sein, weil jeder Mensch glaubt ja irgendwas. Ja? Wie sagt man, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt, glauben manche. Das stimmt sogar. Aber um das geht es hier nicht. Und so muss der Glaube auf das gerichtet sein, das den Schlüssel für den Zugang zu Gott bildet. Wie gesagt, der Weg ist offen. Jeder darf und jeder kann und jeder soll sich ihm nahen. Aber jeder ist auch freigestellt, er muss es nicht. Kein Mensch muss. Aber wer es weiß und nicht tut, ist ja dumm. Weil dort wirst du Gnade finden, wirst du Barmherzigkeit finden, wird Kraft fließen, die dich wieder ermutigt und erbaut und freisetzt. Wenn du von irgendeinem bösen Geist gequält wirst, dann wird er dich verlassen müssen, wenn du in Gottes Gegenwart gehst. Das ist Fakt. Und umso öfter und umso intensiver du diese Gegenwart genießt und benutzt, umso eher und umso schneller werden finstere Mächte, die dich piesacken, aus deinem Leben oder gar aus deiner Seele, aus deinem Leib verschwinden. Und ich habe gerade gelesen, dass er denen, die ihn aufsuchen, also nicht suchen, ach, wo ist er denn gerade, ich finde ihn nicht, sondern denen, die ihn aufsuchen, wird er ein Belohner sein. Er wird ein Belohner sein. Und er will dir ein Belohner sein. Und es wäre schlecht, wenn man den Lohn von Gott oder diese Belohnungen von Gott nicht haben möchte. Also macht es total Sinn, dass wir uns ihm nahen, dass wir ihn aufsuchen, dass wir unsere Anliegen vor ihm kund werden lassen, dass wir einfach beten, dass wir sagen, Herr, dieses und jenes Problem, ich brauche deine Hilfe, vielleicht hast du eine Lösung für mich oder was soll man, wo geht's lang, was soll man tun oder auch ein ganz konkretes Gebet, das brauche ich jetzt dringend und ja, nicht bloß von Ferne rufen, sondern wirklich hingehen und nimm dir die Zeit dazu. Nimm dir wirklich die Zeit, übe das, trainiere das, lerne das, in seine Gegenwart zu gehen, wo du vielleicht dann auch seine Kraft, seine Salbung, nennen sie immer, spürst und die dich erfüllt. Es tut einfach gut, wenn sein Friede dich auffüllt, deine Sorgengedanken verschwinden, dein Stress wieder herunterfährt. In seiner Gegenwart ist das alles zu haben. Der Himmel ist dafür offen. Also nicht, dass jemand denkt, wenn der Himmel aufgeht, dann gibt's ein Regenwetter, dann müsste der Himmel jetzt ganz weit offen sein, weil es immer regnet. Hat mit dem Himmel nichts zu tun. Wenn wir hier vom Himmel sprechen, dann meinen wir die geistliche Welt, die himmlische Welt, wo Gottes Gegenwart ist. Wir meinen nicht die satanische, finstere geistliche Welt, das ist wieder eine andere Ebene. Da nahen wir uns nicht hin, da wenden wir uns weg. Wir wenden uns in die himmlische Welt der Herrlichkeit Gottes. So, jetzt wissen wir, der Himmel ist für uns offen. Wir können uns ihm nahen und gleichzeitig kann auch seine Herrlichkeit aus dem Himmel auf uns kommen und über uns strömen. Das weiß auch der Widersacher, der Feind, der Teufel und seine bösen Mächte und die versuchen trotzdem, hier in deinem Leben Blockaden aufzurichten, damit du nicht von diesen Segnungen profitieren kannst oder dass du es vielleicht gar nicht weißt, dass du da profitieren könntest, wenn du dich Gott nahest. Und sie bauen da irgendwelche Blockaden zwischen dir und der geistlichen Welt auf. Das ist Anliegen. Und das musst du wissen als Christ, damit du deine Lage immer richtig einschätzt. Weil viele denken, wenn es nicht geht, dann ist Gott schuld oder er will es nicht oder keine Ahnung, oder ist eine Sünde da oder was weiß ich, was dir alles schon gesagt wurde. Du musst wissen, das Opfer zählt. Du musst wissen, der Himmel ist offen. Du musst wissen, mit Freimütigkeit darfst du hinzutreten zum Gnadenthron. Und du musst auch wissen, wenn es nicht klappt, wenn irgendwas ist, dass feindliche Mächte irgendwie dazwischenfunken. Und dann musst du wiederum wissen, dass du Autorität hast über diese Mächte und Gewalten. Und dass du sie in die Schranken weisen kannst. Dass du sie, wenn du sie bindest, außer Gefecht setzt. Du bist mit Jesus auf dem Thron. Du bist in höherer Position. Du hast den Namen Jesus zur Verfügung. Und die Schrift sagt, dass uns die Feinde unter unseren Füßen zertreten wird. Also du hast die Autorität empfangen. Und so liegt es nun sehr stark an dir, wie du mit dem umgehst. Von Gottes Seite her ist ziemlich viel getan. Gott hat das Sündenproblem gelöst. Gott hat den Himmel aufgemacht. Gott hat dir den abrahamitischen Segen als Erbteil zugewiesen mit Jesus und hat dir gleichzeitig Autorität über die Gewalten und Mächte der Finsternis gegeben, über die sich gegen dich gestellt haben. Also, Gott ist es nicht, der deinen Segen blockiert. Es kann zwar sein, dass Gott irgendwas blockiert, wenn du auf einen Abweg geraten bist, also auf einen Weg, ich nenne es mal auf einen Holzweg geraten bist, und er blockiert dich, damit du nicht tiefer in Schlamassel hineinkommst. Dann wäre es Gott, aber dann ist es, weil er dich beschützt und weil er dich bewahrt und nicht, weil er dir den Segen vorenthalten will. Also, außer du willst unbedingt eine Million von Gott haben und er weiß ganz genau, du kannst mit der Million nicht umgehen, dann muss er dich da einfach ein bisschen ausbremsen. Das ist jetzt einmal ein extrem Beispiel, aber so ist es einfach mal. Also es sind die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, die den Segen blockieren wollen, damit du nicht in diesen Segensfluss hineinkommst, weil dann könnte ja durch dich Erweckung ausbrechen. Das wollen die verhindern. Sie wollen dich berauben und sie wollen dich verführen. Und dann schieben sie noch Gott die Schuld in die Schuhe für das, was sie dir angetan haben. Und wir müssen als Christen das klipp und klar sehen. Wir müssen unseren himmlischen Papa als liebenden Papa sehen. Und er ist nicht der, der gerade wartet, bis er dir einen Knüppel über den Scheitel ziehen kann. Nein, Er ist der, der dir aufhilft, er ist der, der dich verbindet, er ist der, der dir wieder Kraft gibt und der dir den Weg weist, der dir Türen auftut. Unser Papa ist für uns und er ist auch für dich. Und das musst du unbedingt ganz fest einprägen, damit dein Glaube da nicht verdreht wird oder wenn er verdreht worden ist, dass er zurechtgedreht wird. Jesus hat uns den Papa gezeigt. Er hat gesagt, so wie ich bin, so ist unser himmlischer Papa. Ich habe ihn offenbar gemacht, hat Jesus gesagt. Ja, also 1. Petrus sagt, Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern, das heißt klar denkend, wacht, seid wachsam. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, dass er die Leute in einen Lügensumpf hineinziehen will und den Segensfluss Gottes damit behindern will. Denn die Lüge ist das große Problem. Die Lüge, das ist die Hauptwaffe Satans. Er kann gar nicht recht viel tun, aber Lügen. Er ist auch der Vater, der Erfinder der Lüge, heißt es. Ja. Das Lügen ist sein Meisterstück und so viele fallen immer drauf rein, auf diese Lügen. Und wenn der Christ eine Lüge glaubt, dann ist er ein Stück weit aus der Wahrheit gekommen und das macht das Problem. Weil Gott bestätigt das Wort der Wahrheit. Gott bestätigt nie ein religiöses Lügengebäude, ein religiöses System oder irgendwelche satanischen Lügen. Die werden einfach nicht bestätigt. Es ist nicht Gottes Sache. Und wenn du einer Lüge oder irgendeiner falschen Vorstellung aufgesessen bist, dann erzeugt es irgendwann in dir eine Enttäuschung, weil es einfach nicht funktioniert. Und aus der Enttäuschung entsteht ein Unglaube. Und dann hast du ein Problem. Deshalb ist es für uns als Christen so wichtig, die Wahrheit zu erkennen. Sagte Jesus einmal, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Von was macht sie wiederum frei? Von der Lüge. Weil die Lüge dich bindet, weil die Lüge dich blockiert. Und wenn die Wahrheit kommt, die Lüge aufgedeckt wird, erkannt wird, dann hast du die freie Entscheidung, der Wahrheit zu glauben und der Lüge abzusagen. Und das ist gut für dich als Christ. Also, pass auf, was du glaubst. Pass auf, was man dir sagt. Nimm nicht jeden Blödsinn an. Die Wahrheit gehört für uns zur Waffenrüstung. Wenn du die Epheser Kapitel 6 Waffenrüstung mal studierst, ist das Erste, was der Paulus sagt, dass wir den Gürtel der Wahrheit tragen sollen. Also die Wahrheit ist ganz eine wichtige Sache. Und der Herr hat uns diese Wahrheit als Teil der Waffenrüstung gegeben. Deshalb haben wir die Bibel, deshalb haben wir Bibellehrer, deshalb haben wir den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Deshalb sollen wir uns auch ausstrecken, immer mehr die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit zu suchen, den Herrn auch zu bitten, dass er dir mehr und mehr die Wahrheiten offenbart. Das ist ganz, ganz wichtig für uns als Christen. Und vor allem, dass es uns Erkenntnis gibt, wenn Lügen versuchen, religiöse Lügen versuchen, uns irgendwo abzuziehen in einen Lügensumpf hinein, das, was uns abschneidet oder den Segen Gottes blockiert. Können wir nicht gebrauchen. Der Himmel ist nämlich für uns aufgemacht. Also Gott hat den Himmel nicht für sich aufgemacht, dass er endlich einmal wieder aus dem Himmel raus kann. Nein, er hat den Segen befohlen, vom Himmel auf die irdischen Bereiche zu fließen. Er hat den Heiligen Geist dadurch ausgegossen. Deshalb ist der Himmel offen. Und er hat ihn aufgemacht, damit wir hinzutreten können zu seinem Gnadenthron, um Gnade zu empfangen, um rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Sehen wir das so? Können wir das so annehmen? Wenn ja, dann ist es gut und dann musst du das festhalten und dich damit beschäftigen, darüber nachdenken, auch dein eigenes Gedankengut überprüfen, was du so glaubst und was du so denkst. Stimmt es überein mit dem, was die Lehre der Bibel sagt oder nicht? Und wenn es nicht übereinstimmt, dann richt es ein bisschen zurecht. Und wenn es übereinstimmt, dann sag ich, jawohl, da bin ich schon richtig. Ein Step vorwärts und dann aufs Nächste zu. Und ich sage euch, wir werden noch viel lernen müssen. Es kursiert noch viel religiöses Schrottzeug in den Gemeinden. Also nicht nur in traditionellen Kirchen, da weiß man es ja eh, auch in freikristlichen Gedankenköpfen schwirren noch ganz viele Lügen und sogar Lügenfestungen umher. Und die müssen eingerissen werden, damit wir frei werden, damit der Heilige Geist den ganzen Raum bekommt. Also, machen wir wieder weiter. Der Himmel ist offen, Und das ist die Basis für unseren Glauben, das ist die Basis für unsere Gebetserhörungen. Wir können uns ihm nahen, wir dürfen hinzutreten, wir können Barmherzigkeit und Gnade empfangen. Gott ist gut zu uns und denkt ja nicht jetzt so, na, ob er zu mir so gut ist. Das hat letztes Mal nicht geklappt und hier fehlt's und da fehlt's. Das sind Lügengedanken. Jetzt haben wir schon einen aufgedeckt. Einen ganzen legitimen, aber gemeinen. Denn den Gedankengang, den haben viele. Sie projizieren immer sofort das, was nicht so geklappt hat, wo das Gebet nicht erhört worden ist. Das projizieren sie sofort hinein, wenn ich sowas lehre, dass Gebet erhört wird, dass Gnade und Barmherzigkeit fließen kann. Und genau das ist der geistliche Kampf. Und jetzt kommt es darauf an, da zwischen deinen Ohren, zwischen deinen Schläfen, auf welche Seite lässt es fallen? Ja, genau, das klappt einfach nicht. Das hat noch nie geklappt und bei mir sowieso nicht, bei den anderen vielleicht. Hängst du so hin oder sagst, ja, ich darf hinzutreten, ich praktiziere das, ich werde Gnade und Barmherzigkeit empfangen. So hat die Bibel uns das gesagt. Also das ist jetzt dein Part. Ich kann das nicht abnehmen. Das ist auch immer mein Part. Und denk nicht, dass nicht mein Kopf nicht auch beschossen wird von solchen blöden Gedanken und Zeug. Aber das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, heißt es. Und deshalb schauen wir immer wieder auf das Wort Gottes, weil es richtet die Gedanken und Gesinnungen in unserem Verstand, in unserem Gefühl, in unserem Herzen wieder zurecht. Und am besten geht es, wenn man sich die Zeit nimmt, in die Gemeinschaft mit Gott, in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, in die Gemeinschaft mit Jesus, im Lesen der Bibel, im Lesen guter Lehre, im Anhören guter Lehre. Und wenn du was in der Lehre hörst oder liest, wo du nicht recht zurechtkommst damit, weil du von innen heraus merkst, da stimmt irgendwas nicht, dann sei einfach einmal vorsichtig. Der Heilige Geist gibt ein inneres Zeugnis. Da muss man es prüfen. Man kann einmal nachfragen. Es könnte natürlich auch sein, dass du auf eine Lehre stößt, die du noch nicht kennst. Und dann ist es auch ganz normal, dass erst einmal eine Abwehrreaktion kommt. Weil auch eine Lügenfestung, die vielleicht in dir steckt, weil du schon immer so gelehrt worden bist und weil du immer schon so und so gedacht hast, die wird da konfrontiert mit einer Wahrheit, vielleicht mit einer ganz neuen. Dann kommt erst einmal eine Abwehrreaktion. Und deshalb ist es sinnvoll, es zu prüfen, auch zu beten und zu überlegen und vielleicht nachzufragen. Und dann stellt sich schon raus, ob sich da eine Lüge einschleichen wollte oder ob eine Wahrheit aufgetaucht ist, die Lügen aus deiner Vorstellung, aus deinem Kopf, aus deinem Herzen raus operieren will. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber man muss schauen, was ist jetzt. Wie gesagt, zum Beispiel jetzt für heute Himmel und Erde, ja, da gibt es das allgemeine Meinung in der Christenheit. Es gibt einen Weltuntergang, Apokalypse und Himmel und Erde wird eh vergehen. Und wenn man aber das weiß, dass die Juden Himmel und Erde, das Heiligtum und das Allerheiligste da drin im Tempel gemeint haben, dann gibt es ein ganz anderes Bild. So, und jetzt bist du wieder dran und sagst, kann ich so sehen oder nein, ich bleib beim Weltuntergang. Wenn jetzt die Welt untergeht, was will dann Jesus machen, wenn er wiederkommt, wenn keiner mehr da ist? Was will er für Dinge wiederherstellen, wenn sie alle weg sind, wenn Himmel und Erde vergangen sind? Und er hat gesagt, dass er Wiederherstellung aller Dinge macht. Er hat gesagt, dass er wieder zurückkommt auf die Erde. Da gibt es viele solche Punkte, die man dann immer ein bisschen in Frage stellen muss. Das Thema Entrückung ist immer ein heißes Thema. Da alle meinen, oh, hoffentlich kommt der Herr bald, entrückt uns und dann geht dann alles im Bach runter. Das ist ein bisschen in Frage zu stellen, ob das so richtig ausgelegt ist. Aber da kommen wir anders mal drauf. Okay. Die Gemeinschaft mit Gott, im Nahen, da sind wir gewesen. Und da kommen wir jetzt schon langsam hin auf dieses Abendmahl, das wir heute miteinander feiern wollen. Weil Jesus sagte, Johannes 6, 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und in Kapitel 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und das in ihm bleiben, das hat mit der Gemeinschaft zu tun. Es hat mit Glauben zu tun an Jesus und dann aber auch damit, dass man sich ihm naht, dass man mit ihm in die Gemeinschaft geht und mit dem Abendmahl, mit dem Essen seines Fleisches und seines Blutes, praktizieren wir eigentlich eine ganz enge, intime Gemeinschaft mit Jesus. Vorausgesetzt, dass wir es aus richtiger Motivation und in richtiger Haltung feiern. Wenn jemand bloß, ja, isst man ein Stück Brot und trinkt man ein Glas Saft oder Wein, das so sieht, dann wird das nicht unbedingt eine Gemeinschaft mit Jesus sein. Wenn du aber sehen kannst, was er da für dich getan hat, dass er dort sein Fleisch, seinen Leib für dich tatsächlich geopfert hat, und zwar brutalst Art und Weise geopfert hat, und dass er sein Blut für deine Sünden dort vergossen hat, für die Sünden der ganzen Welt, und wenn du das annehmen kannst in dem Moment, wo du das Brot brichst, wo du isst und wo du trinkst, dann wird das Realität für dich, dann ist das eine ganz enge Gemeinschaft, und ich bin mir sicher, dass in dem Moment der Heilige Geist vielleicht sogar spürbar auf dir ist oder in dir wirkt und die Dinge hervorbringt, die für dich jetzt einfach dran sind. Warum sollte man sonst Abendmahl feiern? Einfach bloß, naja, dass wir ein Ritual vollbracht haben, das alle Christen angeblich so machen. Nein, dann kannst du es bleiben lassen. Dann denk erst darüber nach, was es ist und was es geht. Und dann wird es Realität. Und das wollen wir jetzt dann einfach tun. Ich gebe jetzt einfach einmal eine Minute Zeit, dass ihr selber eure Gedanken dahin sortiert. Also nicht so wie in der Kirche, jetzt muss ich erst überlegen, was habe ich alles falsch gemacht, weil ich muss jetzt Buße tun. Nein, Buße tun heißt umdenken, hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das tun wir, dieses Abendmahl zu seinem Gedächtnis, das heißt, weil wir an ihn denken, weil wir an das denken und glauben, was er dort getan hat. Und so kann das nur funktionieren. Halleluja, Jesus, wir schauen hin auf dich, Herr. Den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Wir schauen hin auf dich, Jesus. Auf das Opfer. Das Lamm. Den Menschen, den man geopfert hat. Den Gottessohn und Menschensohn zugleich. Wir schauen hin auf dich, Jesus, wo du unsere Sünde getragen hast. Wo du für uns zur Sünde geworden bist. Wo du das Kreuz auf Golgatha hinaufgeschleppt hast. Unsere Krankheiten, unsere Gebrechen, unsere Leiden, unsere Schwachheiten. An deinem Leib hast du sie hinaufgetragen, ans Holz. Wir preisen dich, König Jesus. Wir ehren dich, Jesus. Wir schauen hin, Jesus, auf dich. Auf den, den man durchbohrt hat, dessen Blut die Erde getränkt hat, um unseretwillen. Wir schauen auf dich, Jesus, der du das freiwillig getan hast. Aus freien Stücken, aus lauter Liebe zu jedem Einzelnen von uns Menschen. Danke, Jesus. Wir setzen unseren Glauben, unser Vertrauen darauf. Wir setzen es nicht auf unsere Werke, wir setzen es nicht auf irgendwelche Gebote, wir setzen auf dein Opfer, Jesus. Wir setzen alles auf eine Karte, auf dein Opfer. Wir setzen alles auf dich, das ist dein Erlösungswerk. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus, weil wir es auf dich setzen, Jesus. Da kommt auch der ganze Segen, die ganze Fülle, die in dir ist. Sie strömt über auf uns. Die Fülle Christi, in ihm heißt es, sind wir zur Fülle gebracht. Und wir sind jetzt in dir, Jesus, in der Gemeinschaft mit dir, in deiner engen Gemeinschaft, in deiner Gegenwart, unter der Salbung, unter der Kraft der Herrlichkeit, gerade jetzt, unter der Herrlichkeit Gottes. Gerade jetzt sind wir unter der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Danke, Jesus, für deinen Leib, für dein Fleisch, das du geopfert hast. Und so brechen wir das Brot, in deinem Namen, Jesus. Im Glauben, dass dein Leib für uns gebrochen wurde, für uns geopfert wurde. So essen wir dein Fleisch, Jesus. Jesus Brot ist jetzt dein Fleisch, das du uns zu essen gegeben hast. Wahre Speise und dein Blut ein wahres Getränk. So trinken wir dein Blut, Jesus. Dein heiliges Blut, dein sündloses Blut. Dein geopfertes Blut für uns gegeben. Das Blut des neuen Bundes. Und wir danken dir, Jesus, dass du einen neuen Bund geschlossen hast, gestiftet hast in deinem Blut. Und dass wir dadurch im Glauben hineingegangen sind, in diesen neuen Bund, in seine ganze Fülle, in seine ganzen Segnungen, in seine ganze Gnade. Dein Blut, es ist für uns vergossen. Ein für alle Mal, in alle Ewigkeit gültig. Danke, Jesus. Danke, Herr. Und so setze ich jetzt den Heiligen Geist noch mehr frei. Auf jeden Einzelnen von uns. Noch stärkere Salbung, eine Salbung, die Wahrheit freisetzt. Eine Salbung, die Lügenfestungen und Lügengedankengebäude zerstört. Setze jetzt eine Salbung frei, die die Wahrheit offenbart. Die Wahrheit, die frei macht. Göttliche, himmlische Wahrheit. Freigesetzt. Zerstört Lügengebäude, Festungen und Bollwerke. Vertreibt diese Lügengeister. Es vertreibt diesen Geist des Irrtums, den religiösen Lügengeist. Im Namen Jesu Christi. Diese Mächte müssen sich beugen vor dem Namen Jesu Christi und der Kraft des Heiligen Geistes. Die Wahrheit bricht durch. Die Wahrheit setzt euch frei. Die volle Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Dazu ist der Heilige Geist gekommen, um die Wahrheit zu offenbaren. Was am Kreuz geschah. Zu offenbaren, was am Kreuz geschah. Zu offenbaren das Evangelium Jesu Christi. Setzt sie frei, die Fähigkeit zu unterscheiden. Zu unterscheiden zwischen wahr und falsch. Zu unterscheiden zwischen alttestamentlichen und neuen Testamentlichen. Und damit setzt sich das Erbe frei. Mit der Wahrheit setzt sich das Erbe frei, der Segen. Gott hat Abraham gesegnet, in ganzen Fülle, den ganzen Segen hat Gott Abraham gegeben. Und dieser Segen ist unser Erbteil. Weil Abraham hat ihn weitervererbt und seine Nachkommen. Und wir sind Abrahams Nachkommenschaft in Christus Jesus. Und damit Erben. Mit Jesus, mit haben wir den Segen geerbt. Sei gesegnet. Sei gesegnet. Sei frei. Seid frei.